Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Er ist ja eins von diesen Allround-Talenten. Man kann den Mann überall hinstellen, egal vor welche Kamera, egal auf welchen roten Teppich, egal auf welche Bühne. Er wirkt immer souverän, gut gelaunt und er hat immer was zu sagen. Seit Jahrzehnten unterhält er uns in den unterschiedlichsten Showformaten und so ganz nebenbei ist er ein wandelndes Kinolexikon. Und das Beste, ab 31. Januar gehört er mir als mein neuer Co-Moderator bei der NDR Talkshow. Steven Gätjen, herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank. Das ist ja, ich gehe direkt jetzt wieder. Also das war großartig. Kannst du mir das mal ausdrucken? Nimm mich mit nach Hause, hängst mich an den Spiegel. Danke.
Druck ich dir aus. Jetzt eine Frage an mich. Das wäre die Gelegenheit, dass wir uns gegenseitig fragen, werden wir in der Talkshow ja nicht mehr haben.
Nee, das stimmt. Also wir haben uns ja geschworen, dass wir uns gegenseitig zur ersten Talkshow verköstigen, zur Premiere.
Stimmt.
Wir haben gesagt, wir backen etwas für uns gegenseitig. Welchen Kuchen kredenzt du mir?
Ich dachte, ich wollte ein Brot eigentlich backen.
Hä? Kuchen haben wir doch.
Was? Ein Kuchen? Achso, okay, Kuchen. Ich kann nur Apfelkuchen. Drei verschiedene Sorten. Da werde ich dir gleich mal, das dauert jetzt zu lange.
Okay.
Ich werde dir gleich mal erzählen, was ich für Apfelkuchen kann. Und einen davon backe ich dann für dich.
Nee, oder alle drei und ich suche mir dann einen aus, den du dann in Zukunft immer backst.
Nee, das ist mir zu viel Arbeit.
Achso, ich bringe Kekse mit.
Kekse, gut. Also, ja, das ist, ja schon mal wieder was, worauf man neugierig sein kann.
Ja.
Auf den 31. Januar. Also, was wir uns gegenseitig wohl mitbringen. Hast du eigentlich diese Neugierde auf Menschen, also dieses Leute ausfragen und was über sie erfahren? Hast du das immer schon gehabt, auch so als Kind?
Ich glaube, dass ich schon immer neugierig gewesen bin, weil mich einfach mein Umfeld immer interessiert hat und Menschen. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt derjenige war, der die ganze Zeit immer gesagt hat, Mama, Papa, Oma, sag mal, erzähl mal. Aber ich glaube, ich hatte nie Scheu davor, auf Leute zuzugehen.
Ja, aber du wolltest doch immer Arzt werden, ganz ursprünglich.
Ich wollte Arzt werden. Ich hätte sie, glaube ich, gesund geredet, die Menschen. Weil ich weiß nicht, ob ich das Talent besessen hätte, mich wirklich in die Krankheitsbilder rein zu vertiefen. Aber das Interesse hatte ich da. Mein Vater ist ein großartiger Arzt gewesen, der nicht mehr praktiziert. Ich habe das immer geschätzt, was er getan hat. Vor allen Dingen hat er ja kontinuierlich gelernt. Und ich glaube, das ist das Schöne. Ich glaube, das ist auch das Tolle an unserem Job, dass der immer neue Facetten mit sich bringt. Und das hat mich auch so ein bisschen daran gereizt und dann ist die Karriere in eine andere Richtung gegangen.
Ja, also ich hätte Vertrauen zu dir gehabt.
Ja?
Das muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ja.
Und das freut mich. Also ich hätte dann auch wirklich mir sehr viel Zeit genommen, Bettina, und mit dir lange geplaudert, um herauszufinden, was dich bedrückt.
Wobei, ich habe ja sehr viel Erfahrung mit moderierenden Ärzten. Also das reicht mir, glaube ich, jetzt schon. Ich habe zwei Ärzten moderiert.
Ja, ich finde, aber ganz im Ernst, es ist ja auch eigentlich nicht richtig, dass man als Arzt moderiert, sondern man soll ja helfen und eher pragmatisch komprimiert etwas von sich geben.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ganz kurz vielleicht elektronische Patientenakte, darum geht es jetzt unter anderem. Was hältst du davon? Findest du das gut, dass das eingeführt werden soll?
Ja, ich finde grundsätzlich alles, was dem bürokratischen Aufwand vereinfacht und ich glaube auch die Hilfe schneller angedeihen lässt, immer gut.
Wir gucken mal nach Los Angeles aus unterschiedlichen Gründen. Also erstmal zur aktuellen Situation. Wird die Nominierung überhaupt, werden die so stattfinden? Es wird ja hin und her diskutiert, ob wegen der Feuer alles anders ist als sonst.
Ja, also sie haben die Nominierung jetzt ja verschoben für die Academy Awards auf den 23. Also eine Woche später als ursprünglich geplant. Das wäre jetzt ja eigentlich morgen gewesen.
Ja.
Aus ganz klaren Gründen, weil die Industrie und vor allen Dingen die Menschen, die in dieser Industrie in Hollywood arbeiten, ja von den Waldbränden oder von den Bränden extrem getroffen wurden. Und ich glaube, dass man aus Pietätsgründen einfach sagt, das passt jetzt nicht. Es gibt ja auch Gerüchte darüber, ob die Oscars verschoben werden. Das, glaube ich, wird aber nicht passieren, meiner Ansicht nach. Mhm. Ich finde, da gibt es zwei Meinungen zu. Auf der einen Seite muss man natürlich überlegen, was ist bis dahin, was passiert bis dahin noch. Auf der anderen Seite ist es noch mal 5, 6 Wochen hin. Und ich finde, die Amerikaner haben ja manchmal auch eine sehr gesunde Einstellung, dass sie sagen, in Darkness, there needs to be a light. Und vielleicht ist das ja dann auch so ein Entertainment-Feuer und Licht, was die Leute vielleicht dann auch wieder ein bisschen positiv stimmt.
Mhm. Aber du machst das ja nun wirklich unendlich lange, ich glaube über 20 Jahre.
Ja.
So berichtest du von den Oscars vom Roten Teppich. Du wirst auf jeden Fall auch wieder da sein.
Genau, Flüge sind gebucht. Ich fliege auf jeden Fall hin. Es kommt jetzt natürlich darauf an, damals nach September 11th waren die Oscars im Jahr darauf, haben stattgefunden, aber die hatten keinen Teppich.
Ach so,
jetzt ist natürlich die Frage, ob sie sagen, wir machen die Verleihung auf jeden Fall, aber Wir verzichten auf den roten Teppich. Ich glaube aber trotzdem, dass es genug Grund zu feiern gibt und dass es auf jeden Fall auch passiert. Das, was da jetzt gerade in Los Angeles ist, ich habe da ja auch ein Jahr lang gelebt. Ich war da jetzt ja auch jedes Jahr im Prinzip vor Ort. Das ist wirklich schrecklich. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du mal diesen PCH, diesen Pacific Coast Highway lang gefahren bist,
ja,
in Malibu.
Bin ich.
Da steht eine Villa nach der nächsten, Share. Ich habe da auch eine Zeit lang mal beim Freund gewohnt. Das ist alles weg. Das ist unvorstellbar. Ne? Es ist unglaublich. Und ich weiß noch, als ich da gelebt habe, diese Santa Ana Winds, das sind da wirklich so heiße Wüstenwinde. Mhm. Du kriegst tierisch Kopfschmerzen, weil die Luft so trocken wird. Und jetzt also gepaart mit diesen Bränden, das ist echt Wahnsinn. Ja.
Kennst du Leute, die persönlich betroffen sind, die, deren Haus gebrannt hat?
Nee, jetzt nicht direkt. Also ich kenne aber eine Menge Leute, die da leben. Also Freunde von mir sind nicht betroffen, die haben in Venice gelebt und auch in Hollywood, da ist nicht so viel passiert. Aber also es gibt schon Leute, die ich über Bekannte kenne, bei denen das auch gebrannt hat. Das Grausame ist ja, wenn man so ein bisschen die US-Nachrichten auch verfolgt, ne? Also das hat ja Ralf Möller gerade auch gesagt, es ist ja nicht nur das Haus, sondern es sind die Erinnerungen und es gibt Leute, die haben gar nichts mehr. Und wir berichten ja die ganze Zeit immer über die Superstars. Viel schlimmer sind ja die Menschen, deren Häuser nicht versichert sind, die wirklich sich eine Existenz aufgebaut haben von dem bisschen Geld, was sie da verdienen. Und die stehen jetzt wirklich vor dem personellen Bankrott. Und das ist ja das amerikanische Sozialsystem ja auch eine Vollkatastrophe.
Ja, schrecklich. Also man kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was das bedeuten würde für einen selbst. Sag mal, deine Beziehung zu den USA, die kommt ja nicht nur durch die Oscars. Also die ist ja schon uralt. Bis zum dritten Lebensjahr hast du ja da gelebt. Aber dann ist das da nur dadurch gekommen, dass du immer wieder dahin zurückgekehrt bist und so amerikanisch geprägt bist? Oder wie erklärst du dir das?
Also meine Eltern sind große Fans der USA, die sind ja in den 60er Jahren ausgewandert. Dadurch bin ich ja und auch einer meiner beiden Brüder da geboren in Phoenix, Arizona. Ich war in der Highschool da, ich war nach der Schule da, ich habe auch in Los Angeles gelebt. Ich mag das schon gerne. Also ich finde, es gibt trotz all der Häme, die wir als Deutsche ja gerne auch ausgießen über die Amerikaner, extrem viele Charaktereigenschaften, die ich sehr schätze, die ich immer noch gerne mag. Ich finde es ein wunderschönes Land. Politisch ist es natürlich momentan ein Desaster und wird auch immer schwieriger. Und ich glaube, wir gucken alle gespannt auf das, was die nächsten Jahre passiert. Aber ich habe immer noch einen großen Bezug dazu und auch viele Freunde da. Und ich mag es immer noch sehr gerne.
Würdest du denn sagen, dass du auch was von der amerikanischen Mentalität hast oder übernommen hast?
Ach, das ist immer so schwierig. Ich glaube, das, was uns Deutschen zeitweise fehlt, und darüber haben wir ja auch schon mal geplaudert, ist so ein bisschen die Leichtigkeit. Und ich glaube auch der Optimismus. Also was ich sehr gut finde, und vielleicht ist der nicht mehr unbedingt so existent, ist dieser American Dream, dass man alles schaffen kann, wenn man sich Mühe gibt und fest daran glaubt. Vielleicht ist das so ein Luftschloss, aber ich finde es ganz toll, positiv nach vorne zu schauen und sich nicht selber Grenzen zu setzen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich noch nie getan habe. Und vor allen Dingen versuche ich auch immer positiv nach vorne zu schauen. Das ist, glaube ich, etwas, was die Amerikaner auch sehr gut können. Also ja. Ich finde, so eine gewisse Leichtigkeit dem Leben gegenüber zu haben.
Ja, man sagt ja auch eine gewisse Oberflächlichkeit. Ne? Also ich war auch mal eine Zeit lang da und mir ist mir so aufgefallen, die laden einen ja immer sofort ein, wahnsinnig herzlich. Wenn man dann aber da ist, dann hat das aber auch seine Grenzen. Also man wird dann auch relativ schnell früh wieder rauskomplimentiert.
Ja, ich habe da so viel Zeit verbracht. Klar ist Oberflächlichkeit nicht immer unbedingt was Positives. Auf der anderen Seite finde ich es schöner, irgendwo hinzukommen und jemand sagt, how are you? You look sad. What can I do for you? Can I help you? Und hier hat man ja zeitweise das Gefühl, der Kunde oder die Kundin ist nicht unbedingt König, sondern man sollte irgendwie direkt wieder rückwärts
das stimmt,
rausgehen.
Ja.
Klar, ich finde auch, das ist wieder so eine Diskussion, bei der ich immer so ein bisschen denke, ja, warum alles schlecht reden? Ne? Also Oberflächlichkeit gibt es ja, aber ich finde, wenn man offen auf Menschen zugeht und klar gibt es da eine gewisse Grenze, aber da kommt es eben auch drauf an, wo du bist, ne? Ob du jetzt in Virginia bist oder in Hollywood oder in New York oder in Texas. Also das hat ja auch immer was mit dem Landstrich und auch mit der Mentalität zu tun, wenn man sich anguckt, wie riesig die USA sind. Ne? Also die Ost- und Westküste sind komplett unterschiedlich. Mittelamerika ist was ganz anderes, die Neuengland-Staaten, Florida. Also ich finde, da gibt es überall was. Ich glaube, am Ende, was man da mitnehmen sollte, und das ist ja das Allerwichtigste, ist Empathie, Liebe und Offenheit. Und ich glaube, wenn wir alle auf der ganzen Welt so miteinander umgehen würden, dann hätten wir viele Probleme, die wir haben, momentan glaube ich nicht.
Stimmt natürlich auch. Amerikanisches Fernsehen, hast du da irgendwelche Sendungen, die du besonders gut findest oder von denen du denkst, da könnten wir was von lernen?
Ich bin ja ein großer Fan von Preisverleihungen, wie du ja schon gesagt hast. Ich finde die Art und Weise, wie Menschen zelebriert werden oder eine Branche zelebriert wird, total großartig. Das finde ich toll, die Begeisterung. Also in Amerika klatschen die im Publikum halt egal, was passiert, ne? In voller Lautstärke. In Deutschland dauert es immer ein bisschen. Und ich glaube, dass man einfach auch, finde ich, branchentechnisch stolz auf das sein kann, was man macht. Und ich glaube, man darf sich nicht zu ernst nehmen. Also Unterhaltung, das ist ja... sage ich etwas, was so mein Steckenpferd ist, das macht viel Spaß. Unterhaltung sagt es ja auch schon, das ist für Menschen da draußen, um denen so einen kleinen Lichtblick auch zu geben, um sie zu unterhalten, dass sie mit einem Lachen oder mit einem Lächeln zumindest ins Bett gehen. Und das schätze ich sehr. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, das sind alles großartige Talkshow-Hosts. Es gibt ganz, ganz viele spannende Moderatoren und Moderatorinnen, die ich gerne mir angucke. Und ich glaube, man kann sich immer inspirieren lassen und lernen.
Ja, Jimmy Fallon, ich wüsste natürlich mal gern, ob du ein Vorbild hast, was amerikanische Moderatoren angeht. Also ich bin ja Jimmy Fallon-Fan. Und was würdest du sagen, hast du ein Vorbild?
Also ich finde, Vorbild ist immer, dass ich strebe niemandem nach, aber ich versuche zu lernen. Ne? Also ich finde, Jimmy Kimmel ist zum Beispiel großartig, ein toller Talkshow-Host mit einer klaren Haltung, einer klaren Meinung. Ich meine, das ist einer der größten, sag ich mal, Gegner Trumps gewesen in den vergangenen Jahren, hat daraus auch nie einen Hehl gemacht. Wie er die Oscars moderiert hat, finde ich großartig. Aber ich bin ein Riesenfan auch von Hugh Jackman, für mich fast dem kompletten Entertainer. Ne? Der kann singen, tanzen, schauspielern und moderieren, hat er bei den Oscars auch unter Beweis gestellt. Also ich finde, da gibt es ganz viele tolle. Graham Norton ist ein Engländer jetzt, aber es gibt ganz viele tolle Leute.
Ja, kannst du eigentlich, also könntest du theoretisch auch so tanzen und singen während einer Moderation?
Wenn du das möchtest, bitte. Mache ich das natürlich, selbstverständlich. Ob das die Leute sehen wollen, ist eine andere Frage. Aber für dich würde ich sogar tanzen und singen.
Gut, also haben wir schon zwei Sachen vor, was ihr in der Talkshow angeht. Backen, ne? Ja. Backen und singen und tanzen. Das wird.
Mach ich vielleicht zum Ende der Show, wenn die Leute so abschalten sollen.
Das wird ein Fest.
Ich bin ein großer Fan deiner Kunst und das, was du machst.
Meiner Kunst?
Ja, ich finde, du bist eine ganz tolle Talkshow-Moderatorin, weil du mutig bist. Du hast eine schöne Schnauze, du stellst tolle Fragen und interessierst dich für dein Gegenüber. Und ich finde, das sind die Attribute, die die damals haben, aber die auch die Talkshows immer noch kennzeichnen und auszeichnen, die es gibt. Ich glaube, dass man, wie gesagt, Leichtigkeit, ich glaube auch, dass ein Biolek und ein Fuchsberger drinnen noch so dieses Entertainment-Gen auch hatten, dass sie es so ein bisschen größer noch gemacht haben. Das finde ich schön, aber ich finde, du machst das fantastisch, genauso wie auch Barbara, Hubertus, Kim, das sind alles tolle Leute.
Und du in Zukunft auch. Was hast du denn, also am 31. Januar geht's ja los, was hast du dir so vorgenommen für diese, ist ja für dich auch doch, du hast schon so viel gemacht, aber eine Talkshow hast du noch nicht gemacht.
Nein,
das ist ja eine neue Herausforderung.
Ja, total. Also ich bin auf jeden Fall aufgeregt, aber in freudiger Erwartung. Ich weiß, dass ich an deiner Seite sitzen darf. Das entspannt mich dann. Wir haben ja schon gesagt, wir passen gut als Team zusammen. Ich glaube, es ist immer Teamwork. Und am Ende, ich glaube, man darf sich nicht verrückt machen lassen. Ich glaube, man kann sich gut darauf vorbereiten. Aber wir wissen ja alle, dass manche Gespräche anders verlaufen als geplant.
Genau.
Ich glaube, darauf muss man reagieren. Und wir beide haben uns ja vorgenommen, dass wir die Gäste in unserem Wohnzimmer willkommen heißen. Das heißt, es soll ein gemütlicher Plausch werden. Und ich lasse mich überraschen. Wir haben ja tolle Talkgäste da.
Wir sollen vielleicht mal verraten, schon mal, um die Leute ein bisschen anzuteasen, wer alles kommt am 31.
Ja, also Desiree Nosbusch kommt.
Da ganz, ganz tolle Frau.
Wahnsinn.
Sag schnell, ich habe gerade einen Blackout.
Jürgen
von der Lippe.
Ja, genau. Oh, das finde ich auch. Also den habe ich zum Beispiel noch nie kennengelernt.
Oh, der Jürgen ist herrlich.
Ja,
ist großartig. Toll. Du wirst ihn lieben.
Dann das Ehepaar Rosberg ist da.
Ja, genau.
Also Nico Vivian und seine
Nico.
Frau. Auch super.
Und Dietrich Grönemeyer, der Arzt, der Bruder von Herbert,
genau.
Kommt.
Fragen wir mal, wie viele Songs von seinem Bruder kennt.
Ich glaube, der kann die alle singen, aber das möchte man vielleicht nicht hören.
Nee. Das war's. Genauso wie ich nicht tanzen sollte. Oder wir fragen Dietrich Grönemeyer, ob er singt und ich tanze dazu.
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Aber es kommt ja auch noch Erik, Friedel.
Christian Friedel.
Ja, genau, ja. Der tolle Schauspieler. Also wir haben wirklich, es ist viel Potenzial da. Wer wen interviewt, werden wir ja noch nicht verraten.
Ne? Nee, genau, wir gucken einfach mal. Oder ich gucke mir einfach dich an die ganze Zeit und lerne.
Hast du einen Wunschgast? Also hast ja nun schon die ganzen internationalen Stars vor dem Mikro gehabt. Hast du einen Wunschgast für die NDR Talkshow?
Einen internationalen jetzt?
Muss nicht, egal.
Also ich würde mir als internationalen Gast Hugh Grant wünschen.
Ja.
Der ist so ein bisschen bissiger, zynischer, schöner schwarzer Humor, aber glaube ich jemand, der eine Menge Geschichten erzählen kann, weil da hat er auch schon einiges hinter sich, einiges erlebt. Und ich glaube, als deutschen Gast, ich würde mich sehr freuen, vielleicht mal Joko und Klaas bei uns in der Sendung zu haben.
Da würde ich mich allerdings auch sehr freuen. Also Joko war schon mal da, Klaas war glaube ich noch nie. Bei mir noch nicht, aber in der Talkshow war er auch schon mal. Wie schwer sind die eigentlich zu bändigen, die beiden, Joko und Klaas? Ich meine, du hast ja mit denen, moderierst ja nun schon lange mit den beiden und versuchst die immer so ein bisschen im Zaum zu halten.
Ja, aber ich glaube, das ist ja, wir necken uns da ja sehr. Also das ist eine absolute Wonne, ein absolutes Geschenk. Ich bin denen auch total dankbar, dass ich das mit denen machen darf. Ich liebe die beiden Jungs wirklich abgöttisch. Ich glaube, sowas kann nur entstehen, wenn man sich wirklich schätzt und mag. Und klar, manchmal geht es mir natürlich auf den Keks, aber ich glaube, ich gehe denen auch ganz schön auf den Keks. Also es ist harte Arbeit, sage ich in Anführungszeichen, aber es macht große Freude.
Wir machen eine Sondersendung. Wir beide backen was Schönes und dann kommen Joko und Klaas und Hugh Grant. Und dann am Ende singen und tanzen wir alle. Wie findest du das?
Und das strahlen wir dann Silvester aus.
Ja, also da, ja, darauf freuen
sich. Ich bin sofort dabei.
Darauf können sich die Zuschauer schon freuen. Wir beide, wir haben, also nicht wir beide, sondern wir vom NDR, von das, haben für Steven die Oscar-Situation nachgebaut. Und wir gehen gleich mal rüber zum roten Teppich. Aber vorher gucken wir uns mal an, wie Steven Dwayne The Rock Johnson in Hollywood am roten Teppich abgefangen hat. Bitte schön. Mhm.
Dwayne, just one quick.
I know, I'm presenting with Bad Bunny.
Yes, I can't wait, and it's his birthday. Dwayne, just one quick greeting to your German fans.
How are you, my buddy? How are you? Good to see you. Always good to see you.
Hi, Steve. Very nice to meet you, Dwayne. Just one quick hi to your German fans.
He is the man.
Thank you very much.
The man, the myth, the legend.
Well, no, I'm one of those things. I think to all my fans in Germany, I want to say thank you for the support over the years. Can't wait to come back.
Ach, da sind wir schon. Ja. Ich frage dich jetzt gleich mal, wie er so ist. Wie ist er denn? Ist er
super? Ich habe ihn jetzt nochmal getroffen für eine Premiere, die ich letztes Jahr moderiert habe. Und da haben wir ein bisschen geschnackt. Ich meine, die sind natürlich auch in so einem Wahnsinnspresse-Rummel drin. Ne? Das ist ja durchgetaktet, aber war sehr entspannt. Meine, thank you, man, for everything that you're doing. Und dann ist er gegangen. Also ja. Das freut mich dann natürlich immer am Ende.
Ja. Ist das hier so ein bisschen, wir haben es versucht nachzudenken,
ja.
Unsere Requisite, hat das was von dem
Oscar? Ja, aber ich stehe ja nie da drauf, ich stehe ja immer hinter dieser Kordel.
Eben, genau.
Ja, hinter die, das ist ja so eine kleine Hecke, ich stehe ja immer dahinter. Ich war noch nie auf dem roten Teppich.
Ja, da haben wir uns gedacht, jetzt bei dieser Gelegenheit solltest du mal auf dem roten Teppich sein. Wie ist das denn? Wir haben übrigens ein paar, zu denen du natürlich wahrscheinlich zu allem was sagen kannst.
Ja,
aber
ja.
Ganz kurz noch, wenn man dann da steht, also frage ich mich jedes Mal, also wie anstrengend ist das, dann immer zu schreien und auf dich aufmerksam zu machen, dass die dann auch wirklich zu dir kommen und nicht an dir vorbeilaufen.
Ja, das ist schon anstrengend. Vor allen Dingen ist es frustrierend, wenn du ganz laut bist und keiner bleibt stehen. Aber das ist ja so ein bisschen Teil des Spiels. Ich glaube, das ist auch Teil warum sich Leute das so gerne angucken. Ich glaube nicht, weil sie sich freuen, wenn ich was schaffe, sondern wie ich scheitere. aber mir macht das unfassbar viel Spaß. Und es ist jedes Mal immer wieder so ein Potpourri an Dingen, die du gar nicht vorhersehen kannst. Und ich hatte Jahre, da war es sensationell, ich hatte Jahre, da war es grauenhaft. Und ja, ich bin gespannt, was dieses Jahr passiert.
Ja, also ich gucke das auch wahnsinnig gerne.
Danke dir.
Harrison Ford, ja. Hast du ihn schon mal auf dem roten Teppich interviewt?
Ich habe ihn noch nie auf dem roten Teppich interviewt. Ich habe ihn aber zweimal getroffen. Einmal bei einem Dinner.
Ja.
Da wollte ich ein Selfie mit ihm machen. Und ich kannte seinen Bodyguard und der hat ihn dann zu mir geschleppt. Und ich habe die Premiere moderiert von seinem letzten Indiana Jones Film. Und der ist jetzt ja über 80, wird dieses Jahr 83.
Ja, sagenhaft.
Und es war schon spannend zu sehen, wie der Mann realisiert hat, glaube ich, dass er nie wieder nach Deutschland für so einen Film kommt. Und hat nochmal gesagt, und das fand ich das Tollste. Ich meine, das ist ein Idol meiner Kindheit, immer noch einer der tollsten Typen, die ich kenne. Wie er gesagt hat, ich mache das alles nur für euch. Und das fand ich so großartig, wie er gesagt hat, ihr seid sozusagen der Grund, warum ich so eine Karriere habe. Also ein ganz toller Typ und ich finde es so spannend hier, sein kleiner Brilli, den er immer gerne abnimmt.
Ja,
er hat ja einen Brilli im Ohr immer, ne? In Interviews. Ja, ist es ja.
finde den auch ganz toll, den Harrison Ford. So, hier haben wir Hugh Jackman, hast du ja gerade schon gesagt, dass du den sehr, sehr bewunderst, weil der alles kann, ne?
Der kann alles und das ist für mich einer der freundlichsten Typen, die ich kenne. Habe ich auch jetzt letztes Jahr wieder getroffen bei einer Premiere und wir laufen uns immer über den Weg, haben immer tolle Gespräche und ich habe mal per Zufall in einem seiner Filme mitgespielt.
Was?
Ja, da war ich in Detroit und habe ein Interview mit ihm gemacht und dann kam der Regisseur rein und hat gesagt, wir brauchen für eine Szene Leute, die so Reporter spielen und sowas.
Ja.
Und ihr müsst so einen Gang runterlaufen, dann müsst ihr am Ende euch da hinstellen. Real Steel heißt der Film. Und dann bin ich am schnellsten gelaufen von allen Journalisten, stand auf einmal direkt bei dem einen Hauptdarsteller mit dem Mikrofon da. Und dann meinte der Regisseur, cut, cut. Also, ich tut mir echt leid, Steven, aber du bist jetzt so derbe im Bild, wir müssen dich jetzt schminken und ein bisschen stylen. Genau, und jetzt
bin
ich da kurz drin zu sehen und ich freue mich immer wieder, ihn zu sehen, also weil er ist höflich, charmant, zuvorkommt und eloquent und vor allen Dingen hat er auch Spaß. Ne? Wenn jemand Spaß an seinem Job hat, überträgt sich das auch immer auf den Partner oder das Gegenüber.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Übrigens habe ich heute gelesen, das wusste ich gar nicht, dass du ja auch bei Mission Impossible, bei 2 Mission Impossible Filmen mit dabei bist.
Ja, genau.
Als Foto. Genau. Aber immerhin. Und das kam durch Tom Cruise? Oder wie hat sich das
genau. Ich habe ein Interview geführt in Wien mit ihm. Das ging eine Stunde zu einem Film namens Oblivion mit Tom Cruise. Und dann habe ich gesagt, du, wenn du den nächsten Mission Impossible Film drehst, kann ich eine Leiche spielen. Und er meinte so, nee, ey, wir machen ein richtig dickes Ding draus. Wir schreiben eine Rolle. Und ich so, genau, bla, bla, bla. Und dann habe ich eine Woche später von der Agentur eine Anfrage gekriegt. Ja, kannst du für 3 Tage nach Marokko kommen? Da drehen wir. Und ich konnte nicht. Also, was mich immer noch ärgert, unfassbar. Ja, ja. Und dann habe ich abgesagt und dachte so, du bist so doof, Steven. Und dann rief mich ein paar Tage später, hatte ich auf einmal einen Anruf aus England. Und da war das Christopher McQuarrie, der Regisseur von Mission Impossible. Und meinte, hey, Steven und Tom hat mir erzählt, du wolltest mitspielen. Schade, dass es nicht klappt, aber wir können dich trotzdem einbauen. Mach mal ein Foto von dir. Schwarzen Anzug, weißes Hemd, guckst grimmig in die Kamera. Und das habe ich gemacht. Eine Nachbarin war Fotografin, hat das dann gemacht. Habe ich es hingeschickt, nichts gehört. Und dann ein paar Monate später hat mich meine Managerin angerufen und hat gesagt, ey, guck dir mal den neuen Trailer an von Mission Impossible. Und dann taucht genau das Bild von mir zwischendurch.
Nein. Und als was? Also was?
Nee, ich war das war Rogue Nation. Ich war einer der Agenten, die sozusagen böse geworden sind. Und da steht er vor so einem riesen Computerscreen, Tom Cruise. Und da taucht ein Foto von mir auf.
Toll. Also der Mann ist ein Füllhorn an Anekdoten, was Hollywood angeht. Was mit Angelina? Sieht die nur toll aus oder ist die auch so nett?
Nee, die ist auch smart, sage ich jetzt mal. Ich hatte Filmpremiere mit ihr moderiert und hatte direkt danach die Oscars. Und da ist es ja, es gibt ja auf den Oscars, der ist ja dreigeteilt. Ne? Es gibt einmal vorne direkt an der Kordel einen Teil für die Stars, die Interviews geben wollen. Dann gibt es die VIP-Section, das ist ein relativ schmales Stück abgekordelt, wo die direkt reingehen, ohne Interviews. Ja, und dann gibt es noch für die Leute, die nicht berühmt sind, aber Karten haben. Und die großen Stars kommen immer relativ spät, also 2 Minuten vor der Verleihung.
Ja, ja.
Und sie ging durch diesen VIP-Gang und ich stand und habe gerufen, Angelina, Angelina. Und sie dreht sich um, guckt mich an, hält ihren Bodyguard, nimmt die Kordel, klingt sie aus und kommt zu mir hin.
Nein.
Genau. Und sagt so, ey Steven, schön, dich wiederzusehen. Und alle Journalisten und Journalistinnen nehmen mir so, what? Dann habe ich mit ihr kurz geredet. Und das war natürlich für mich auch, danach hatte ich ein Grinsen bis hier oben hin. Und die erste Begegnung, die ich mit ihr hatte, da war das noch im anderen Theater in Los Angeles. Da ist sie hinten durch die Absperrung gegangen. Und ich habe geredet in die Kamera. Und auf einmal steht jemand neben mir, hinter, also auf meiner Position.
Ja, ja.
Und drehe mich um und gucke ihr, das war auch in dem Clip zu sehen, guck Angelina Jolie direkt ins Gesicht.
Nein, verrückt.
Eine wunderschöne Frau.
Die ist ein bisschen nicht verliebt, wahrscheinlich, weil du ein ähnlicher Typ wie Brad Pitt bist. Könnte ich mir vorstellen.
Also ich,
doch, so ein bisschen von den Augen her und so, bestimmt. Und er ja hier, mit zu ihm hast du ja auch eine besondere Beziehung. Ich habe irgendwo gesehen, dass er gesagt hat zu dir, schöne Schuhe. Und das hatte, ich glaube, das war, ist noch gar nicht so lange her.
Nee, genau. War auch letztes Jahr, da hatte ich Turnschuhe an, hat er gesagt, das ist zu Bad Boys. Da hat er gesagt, das ist die Miami-Vibe, meine Schuhe. Aber das war eines der ersten Interviews, die ich überhaupt gemacht habe, hier in Hamburg.
Ja.
Zu einem Film, der relativ stark gefloppt ist, Wild Wild West, und ich habe mich genauso angezogen wie er im Film und bin in den Journalistenraum reingekommen.
Da haben wir ein Foto, da haben wir sogar ein Foto von.
Habt ihr?
Ja, zeig mal eben ein Foto mit diesem.
Ja, genau da! Ja. Ja, genau. Und dann bin ich in diesem Interview, in diesem Aufenthalt. Aufenthaltsraum drin gewesen. Dann haben mich alle anderen Journalisten so belächelt, so, oh, ist das peinlich. Bin ich reingegangen, da hat mich Will gepackt, meinte so, Alter, siehst du geil aus. Hat mich rausgenommen, meinte so, that's how you do an interview. Und dann, als ich ihn jetzt wieder getroffen habe, ich habe immer zwischendurch mit ihm Interviews gemacht und so Specials und so. Ich kenne auch seine, Publicistin und Agentin ziemlich gut. Und jetzt habe ich ihn letztes Jahr wieder getroffen und habe ihm dieses Foto gezeigt.
Ja.
Und er meinte, ey, we go way back. Und dann hat er mich auf seinen sozialen Medien vertaggt und meinte so, ey, Steven ist mein Homie. Das ist natürlich schön, wenn ja, nach so langer Zeit
also wieder triffst. Auf du und du mit den Stars. Ja. So, einen haben wir noch hier, den Brad Pitt, den ja alle Frauen teufeln. Ist der so klein?
Der ist größer. Ich finde, es gibt ja so Menschen, da weißt du, warum die Stars sind. Der hat einfach eine unfassbare Aura, alle hier. Und mit Brad Pitt hatte ich mal einen Helikopterflug über Berlin für ein Interview-Special. Auch das Spannende ist, im Vorwege musst du 1000 Sicherheitsvorkehrungen machen. Und dann sagen die Publicists und Manager, da ist ja ein Riesenteam drum, die Frage darfst du nicht stellen, die Frage darfst du nicht stellen. Das Geile ist, sind wir in den Helikopter eingestiegen und waren es nur Brad Pitt, der Kameramann und der Tonassi. War da kein Platz drin. Also es war keiner da. Und dann sind wir 45 Minuten über Berlin geflogen. Und irgendwann haben wir dann beide auch gesagt, gut, jetzt haben wir auch nicht mehr richtig was zu schnacken. Dann haben wir einfach so geschnackt. Und jetzt habe ich ihn wieder ein paar Mal getroffen. Und er meinte dann auch zu mir, ey Steven, du bist ja auch irgendwie, gehörst ja auch zum Inventar. Du bist ja jedes Mal da, wenn ich da bin und freut mich immer. Und der ist also auch sehr charming, sehr cool und sehr witzig. Und ich freue mich einfach für ihn, dass er auch einen Oscar gewonnen hat.
Toll. Also ich sage immer, die ganz Großen sind ja einfach die entspanntesten und meistens nicht arrogant. Das ist, wenn man richtig was kann, hat man das einfach nicht nötig.
Genau.
So, geht uns ehrlich. Ne?
Ja, also. Absolut. Deswegen stehen wir auch hier.
Also Steven fühlt sich vor der Kamera zwar wohl, aber er engagiert sich auch dafür, dass Kinder und Jugendliche nicht nur vorm Bildschirm hängen, sondern auch Bücher lesen. Und zwar im Rahmen der Initiative Bücheralarm. Mehr darüber, bevor wir darüber sprechen, von Andreas Moll.
Ein Montagmorgen in der Hamburger Speicherstadt. Auf dem Stundenplan eine besondere Deutschstunde für diese Viertklässler von der Grundschule Leuschnerstraße. Wie so viele in ihrer Generation haben sie selten ein Buch in der Hand. So auch Farsad. Seine Familie stammt aus Afghanistan.
Wir lesen eigentlich gar nicht mit unseren Eltern, denn wir mögen es zu Hause zu lesen. Und so nicht so viele Bücher haben wir. Und meine Eltern können auch nicht so gut Deutsch.
Bei der 9-jährigen Lina sieht es etwas anders aus.
Meine Mama liest uns immer vor. Wir lesen gerade Tintenherz. Und das ist sehr spannend.
Ihre Deutschlehrerin Laura Rabeler möchte die Lesekompetenz fördern.
Ich habe festgestellt, dass die Kinder deutlich weniger lesen als früher. Das liegt natürlich an den sozialen Medien, an der Computerwelt, die sich aufgetan hat. Aber durch unseren Unterricht versuchen wir immer wieder, die Kinder zum Lesen zu motivieren.
Der Bücheralarm, eine bundesweite Initiative von Bildungsaktivistin Lena Stenz, unterstützt das. Sie lässt Kinder und Jugendliche aus Büchern vorlesen und nimmt das für ihren Podcast auf.
Der Bücheralarm ist eine bundesweite Initiative zur Leseförderung. Denn wir wissen alle, dass die Kinder heute viel zu wenig und zu selten lesen. Wenn man ihnen aber das Angebot macht, zum Beispiel in der Schule einen Podcast zu einem Buch zu produzieren statt einer Klassenarbeit, ist das eine wunderbare Möglichkeit. Und hier haben wir in Hamburg eine tolle Grundschule gefunden, wo die Kinder hochmotiviert in das Buch und in das Thema reingesprungen sind.
Da war Professor Choi. Er hat eine Kibo erfunden. Lina, kannst du uns genauer erklären, was eine Kibo ist?
Eine Kibo ist ein Dreieck, womit man überall hin kann, wo man will.
Genau, genau, perfekt so. Lass dir Zeit.
Studien zeigen, spätestens ab der 7. Klasse gerät die Lesekompetenz massiv ins Stocken und besonders Jungen sind oft schwer für das Lesen zu begeistern. Mit der Mischung aus analogem Medium Buch und digitalem Medium Podcast kann der Bücheralarm die Schüler motivieren.
Ich fand am Podcast so toll, dass ich das Inhalt des Buchs vorgestellt habe mit Lina und es war irgendwie so aufregend, spannend, lustig.
Das ist halt was ganz Neues und man spricht dann ins Mikrofon und dann hört man das auch überall.
Unterstützt wird der Bücheralarm von Fernsehmoderator Steven Gätjen. Er hat gute Tipps.
Und ich glaube, wenn du weißt oder wenn ihr wisst, dass man sich auch mal versprechen darf oder mal Gröbsten vielleicht nicht unbedingt, aber mal lachen darf zwischendurch, dann ist es überhaupt nicht schlimm, sondern das finden die Leute ganz toll.
Mit ihrem prominenten Fürsprecher geht das Konzept dieser besonderen Deutschstunde voll auf.
Ich möchte in Zukunft richtig viel lesen, weil davon lerne ich ganz viel und ich möchte aufs Gymnasium gehen.
Und dann will man halt mehr lesen, mehr spannende Bücher lesen.
Die Podcast-Folgen, die die Kinder selber produzieren, haben schon über 500.000 Zuhörer begeistert. Und das ist für die Leseförderung und natürlich auch für die Kinder, die von der Grundschule bis ins Gymnasium mit uns aktiv werden, eine wunderbare Impuls für ihr Lesen und macht sie sehr selbstbewusst und stolz.
Inzwischen haben rund 3000 Kinder und Jugendliche für den Bücheralarm-Podcast vorgelesen.
Ganz tolles Projekt, ja. Finde ich. Du wirst ja wahrscheinlich auch oft gefragt und du engagierst dich auch für vieles. Warum war dir das besonders wichtig?
Ich finde, das Lesen, und mein Vater und meine Mutter haben das immer bei uns gefördert. Also es wurde viel vorgelesen früher in meiner Jugend. Und sie haben uns immer gerne viel Bücher geschickt, auch wenn sehr zum Leidwesen meiner Eltern ich anfangs eher zu beiseite gelegt hat, als selber zu lesen. Ich finde es Nummer eins für die eigene Sprachentwicklung total wichtig und Nummer zwei auch für die Fantasie. Also das, was du selber dir im Kopf für Bilder kreierst, hängt ja auch immer damit zusammen, was für Geschichten du liest. Es muss ja nicht nur Fiktion sein, es gibt ja auch tolle historische Romane, es gibt großartige Sachbücher. Also ich finde, das ist einfach total wichtig. Also ja. Zu lernen, auch was in der Welt passiert.
Genau, und auch mit dem geschriebenen Wort, ne? Nicht nur mit dem gesprochenen Wort umgehen zu können. Man muss deine Mutter ja auch mal kurz erwähnen. Vater haben wir schon erwähnt, Heike Gärtchen, eine ganz tolle Journalistin, hier lange beim Hamburger Abendblatt gewesen. Also das sowas prägt natürlich auch. Eine andere Sache, die ich sehr wichtig finde, für die du dich engagierst, ist die Safe-App. Da geht es, am besten erklärst du es selber, aber es geht darum, dass man, wenn man sich bedroht fühlt, dass schnell Hilfe holen kann.
Genau, das ist die Safe-Now-App. Vielen Dank, dass du es ansprichst. Ich glaube, dass wir ja zeitweise darunter leiden, dass das Sicherheitsgefühl sich reduziert, dass wir uns unsicher fühlen, vielleicht auch in der Umgebung. Das Schöne ist an der Safe Now App, dass man sich selber Hilfe holen kann, aber dass man auch für andere Hilfe holen kann. Also es geht darum, dass du durch einen Knopfdruck im Prinzip, wenn du jemanden siehst in einer Notsituation, unterstützend Hilfe holen kannst, wenn du in einer Safe Now Zone bist. Aber du kannst das zum Beispiel auch im privaten Umfeld nutzen, also mit deiner Familie, mit deinen Freunden. Es gibt ja Situationen, Unwohlsein, du kommst in irgendeine Situation nachts oder so, wo du dich nicht gut fühlst in der Gegend, in der du gerade unterwegs bist. Und dadurch kannst du Hilfe holen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Und das kostet nichts, ne?
Das kostet nichts. Es ist umsonst für alle Nutzerinnen und Nutzer. Kann man sich ganz einfach runterladen, werden auch keine Daten gespeichert. Und das finde ich eine großartige Sache, um zu helfen. Und das, was wir vorhin auch worüber wir gesprochen haben, Empathie, offen durchs Leben gehen. Manchmal weiß man ja auch nicht, wenn man jemanden Not sieht, das muss ja nicht unbedingt eine krankheitsbedingte Situation sein, sondern vielleicht eine gefährlichere Angriff, Überfall, irgendwas. Genau. Und da will man selber nicht eingreifen und kann dadurch eben Hilfe holen.
Hast du dich mal bedroht gefühlt? Ist dir mal was passiert, wo du dich verteidigen musstest?
Also es gab schon Situationen, wo ich mich unwohl gefühlt habe, aber ich glaube, dass man ja mit gesundem Menschenverstand auch immer weiß, was man tut. Und egal, mit wem man spricht, ich habe ja auch viel mit Stuntmännern und Martial-Arts-Leuten gedreht, die sagen, am Ende ist das Beste immer weglaufen und dieser Situation aus dem Weg gehen. Aber ich finde es schon wichtig, dass wir gesellschaftlich wieder darauf achten, dass wir uns gegenseitig unterstützen und auch sehen, wenn es jemandem schlecht geht und dann gemeinschaftlich vorgehen. Ne? Also es ist ja immer so, in der Gruppe ist man stärker und man soll sich dann gemeinschaftlich zusammentun.
Auf jeden Fall. Aber du bist ja auch so wahnsinnig sportlich. Ich meine, dir wird es nicht...
Wahnsinnig sportlich, weiß nicht, aber danke.
Also es heißt immer, was du alles kannst, dass du Sportarten du alles machst. Also gehst du ins Fitnessstudio oder was machst du?
Ja, das hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, wie unstet mein Alltag ist. Aber ich versuche schon viel Sport zu machen. Ich habe früher ganz viel Fußball gespielt, Basketball, Tennis. Das ist immer noch etwas, was ich mag. Ich habe vor 20 Jahren mit Boxen angefangen, jetzt aber ohne Sparring. Das Training ist super. Also ich mag das gerne. Das ist ja auch gesunder Geist in einem gesunden Körper, sagt man ja manchmal.
Also schon sportlich. Ich meine, weil so du lachst. Also wenn du mich sehen würdest, wie wenig sportlich ich bin,
aber wir können doch das können wir doch noch zusätzlich an die Sondertalkshow, die Silvestermann ranhängt. Wir laufen zusammen zum Studio, backen Kekse und Kuchen, singen und tanzen mit Hugh Grant und gehen dann nach Hause. Haben wir doch. Das ist doch perfekt.
Das wird ein großer Spaß. Ja. Also beim Tanzen bin ich auf jeden Fall dabei. Das mache ich auch sehr gerne.
Und ich beim Singen mache ich auch.
Also ich freue mich so auf die NDR Talkshow am 31. Auf alle Sendungen danach. Schön, dass wir schon mal so ein bisschen uns warm getalkt haben. Morgen haben wir auch eine Sendung. Da kommt Thomas de Padova, der ist Wissenschaftshistoriker, weiß ganz viel über Quantenphysik. Jetzt kommt ihr Landesprogramm. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend noch. Und am 31. da geht die Post ab.
Einschalten.
Ja,
auf jeden
unbedingt.
Fall. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss. Ich freue mich auf Bettina. Tschüss.